Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einen Kaffee mit dem Kleinformat hier beim Blasmusik Podcast. Kleinformat deshalb, weil ich mich mit einem Gast treffe, um mit ihm über ein Thema seiner Wahl zu sprechen. Und das dauert einen Kaffee lang. Bevor es losgeht, möchte ich euch mein Newsletter, die E-Mail, noch ans Herz legen. Die E-Mail kommt einmal im Monat und beinhaltet neben Einblicke in den Podcast, Lesetipps, News aus der Szene, Hörtipps, Videotipps, Buchtipps und Gedanken zum Musikersein. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr diesen Newsletter abonnieren würdet. Damit würdet ihr auch diesen Podcast unterstützen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Timo Brenzer. Timo und ich kennen uns schon seit einigen Jahren aus der Brassband und er fragte mich, ob er nicht auch mal Gast sein darf, denn er möchte mit mir über eine Großveranstaltung seines Musikvereins sprechen. Eine Großveranstaltung, die als Idee angefangen hat und jetzt in regelmäßigen Abständen stattfindet. Und was Großveranstaltung wirklich heißt, das erfahrt ihr jetzt. Ich weiß ja, dass du dich mit der Frage schon quasi auseinandergesetzt hast, wie du deinen Kaffee trinkst.
Ja, wie so ungefähr die meisten von deinen Gästen auch wirklich schwarz. Wobei das hat bei mir erst in Corona angefangen. Also ich habe vorher auch mit Milch getrunken, aber während Corona irgendwie wurde die Milch immer weniger und dann habe ich sie ganz weggelassen. Und seitdem schwarz und viel zu viel.
Okay. Ja, ich trinke während der Schulzeit immer nur zu viel, aber einfach nur, weil ich, also wenn ich Freistunden habe, dann gehe ich einfach automatisch an diesen Kaffeeautomat. Es ist jetzt nicht so, dass ich das brauche, weil in den Ferien lasse ich den so gut wie weg. Deswegen, keine Ahnung, so eine Gewohnheitssache.
Ja, kann ich verstehen. Ich meine, ich bin ja permanent im Homeoffice. Ich habe ja gar kein Büro mehr irgendwie bei mir auf der Arbeit, sondern ich habe Homeoffice oder bin beim Kunden draußen. Das heißt, der Gang zur Kaffeemaschine ist quasi in 10 Sekunden abgehandelt und schwupps ist der nächste Kaffee gedrückt. Von daher ja, zu viel.
Okay. Soll aber heute ja nicht um deinen Kaffeekonsum gehen, sondern um was anderes. Willst du dich ganz kurz vorstellen und von welchem Verein du bist?
Ja, gerne. Also Timo Brenzer mein Name. Ich bin von der Abteilung Musik der Sportgemeinde Weiderstadt, also ein sehr eingänglicher Name. Dort im Symphonischen Blasorchester schon seit ich 11 Jahre alt bin. Ich bin mittlerweile 38, da kann man sich das schön ausrechnen. Genau, spiele dort oder habe dort viele, viele, viele Jahre Euphonium gespielt. Seit 8 Jahren jetzt nur noch Posaune. Und bin in diesem Verein mittlerweile wieder der Vorsitzende. Genau. Und wir sind ein ganz klassisches symphonisches Blasorchester, was das komplette Repertoire abdeckt.
Wie viel seid ihr?
Wir sind, wenn wirklich alle da sind, 60 Musikerinnen und Musiker.
Das ist schon mal, kann man was machen mit?
Damit kann man was machen, ja. Wie gesagt, wenn alle da sind, aber zu Konzerten, da wird es dann meistens dann doch voller auf der Bühne, ja.
Okay, genau. Ihr habt eine spannende Veranstaltung jetzt demnächst und darum soll es ja heute so ein bisschen gehen. Erstens, was das ist, zweitens, wie das so ein bisschen auch entstanden ist und wie das überhaupt gewachsen ist.
Mhm. Genau, also und diese Veranstaltung, die du ansprichst, das ist das Symphonic Rock and Jazz. Der Name sagt ja schon einiges aus. Das ist damals entstanden als Anlehnung an die Night of the Proms und hat einen sehr, 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 sehr langen Geneseprozess. Also das Debüt dieses Konzertformats gab es 2008. Zuvor, also unser Orchester spielt schon seit jeher einmal im Jahr ein Jahreskonzert, wie man das kennt. Entweder im Frühjahr oder im Herbst. Es hat immer wieder gewechselt. Wir haben auch ein Weihnachtskonzert und haben auch einmal an Vatertag jedes Jahr ein ganz traditionelles Fest, was dann 8 Stunden richtige traditionelle Blasmusik abdeckt. Das war also das typische Repertoire von unserem Orchester. Und unser Dirigent, der Thomas Schäfer, der hat schon immer so ein bisschen den Traum gehabt, man müsste auch mal mit der Blasmusik ein deutlich jüngeres Publikum erreichen. Mhm. Und gerade hier in Weiterstadt, wo wir etabliert sind, da sagt kein Mensch, das ist das Symphonische Blasorchester der Abteilung Musik, sondern wir sind in den Köpfen unserer Bürger hier der Musikzug. Schon immer der Musikzug. Und das hat leider auch manchmal dazu geführt, dass klar, das junge Publikum, wenn sie hören, der Musikzug spielt ein Konzert, eher dazu geführt, naja gut, warum soll ich da hingehen? Also ich habe da wenig Lust zu auf so Blasmusik, leider. Ne? Also es war sehr einseitig, diese Vorstellung. Und unser Dirigent hat schon immer davon geträumt, wir müssen irgendwas machen, um das junge Publikum abzuholen. Und 2005 hat hier in Weiterstadt das tolle Möbelhaus Segmüller eröffnet. Und die kamen auf uns zu und haben gemeint, wir möchten eine Eröffnungsgala veranstalten, brauchen dafür ein Orchester, was ein bisschen so in die Moderne geht und Jazz. Und da haben wir unser
Aber
Repertoire.
warum Jazz? Also Jazz ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Modernste. Also.
Ja, eher so, ja gut, eher so in Richtung Big Band, Swing, diese Evergreens aus dieser Zeit. Ne? Also der Geschäftsführer, der das damals eröffnet hat, der wollte in diese Richtung gehen. Moderneren Kram, aber auch so ein bisschen Big Band, sowas hat er sich vorgestellt. Da kam er auf uns zu und da haben wir unser Repertoire ein bisschen abgeändert und auch aufgestockt. Sind dort aufgetreten, das hat für eine sehr große Begeisterung gesorgt, sowohl beim Singular selbst als auch bei der ganzen Belegschaft. Und da ist damals die Idee gebrochen worden, ja, warum nutzen wir denn nicht das Gelände vom Singular für eine Open-Air-Veranstaltung? Da wurde lange darüber diskutiert, ist aber doch nichts geworden, weil einfach das Wetter als Risiko, das war untragbar. Also wenn es da mal wirklich geregnet hätte nach all der Vorbereitung, dann wäre das Ganze wortwörtlich ins Wasser gefallen. Und so ist es eigentlich dann wieder 2005 erstmal in die Schublade gesteckt worden und ja, vergessen. Und 2008 gab es dann aber die schöne Bewandtnis, dass bei uns hier auf dem Marktplatz hat der Gewerbeverein irgendeine Veranstaltung gehabt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das genau war. Diese Veranstaltung war samstags vormittags oder freitags vormittags, irgend sowas. Und uns wurde angeboten, das war so ein Zweimast-Palastzelt, also jetzt nicht ein Zirkuszelt oder ein Bierzelt, sondern wirklich so ein Konzertzelt mit zwei Masten. Uns wurde angeboten, hier hört mal zu, habt ihr nicht Lust, am Tag danach in Eigenregie ein Konzert zu veranstalten? Das war 2008. Und da ist diese Idee wieder aufgeploppt. Dass man, ah ja, gut, das ist nicht das Bürgerzentrum, wie man es eigentlich kennt, das ist eine ganz andere Location, da machen wir was draus. Bisschen mehr Beleuchtung, bisschen modernere Musik und mit Sängern. Und so ist es entstanden aus einer kleinen Idee heraus und es hat so einen Anklang gefunden, auch hier in Weiterstadt, dass sich auch direkt die Volksbank gemeldet hat und auch der Zeltverleiher hat gesagt: Hier, hört mal zu, wenn ihr es nächstes Jahr wieder aufführt, dann stelle ich euch ein größeres Zelt und wir übernehmen die größten Kosten davon. So ist es damals entstanden. Und dann ist 2009 ist das Ganze dann wieder aufgenommen worden in einem Viermastzelt. Location-Wechsel raus auf den alten Bolzplatz, weil es einfach zu groß wurde. Und hat dort eine Wiederauflage gehabt. Auch super angekommen. Aber da haben wir uns schon gemerkt, okay, also dieses Format können wir nicht jedes Jahr machen. Das bringt das Orchester so ein bisschen am Rande der Machbarkeit. Und so wurde es dann 2011.
Weil die Vorbereitung, also musikalisch oder auch helfertechnisch?
Auch also musikalisch, aber auch die Organisation des ganzen Dings. Und wir sprechen jetzt aber noch von den Anfängen. Also verglichen mit dem, wie es jetzt ist, war die damalige Ausführung noch relativ human. Also
Von wie vielen Zuschauern reden wir denn eigentlich?
ja, mittlerweile reden wir, mittlerweile sind es zwei Konzertabende, freitags und samstags. Das war es damals nicht. Und mittlerweile reden wir von knapp 1000 Zuschauern pro Abend. Also
Okay.
das ganze Zelt ist voll. Also genau, also 2011 wurde es wiederholt, 2013 sind wir umgezogen in ein Sechsmastzelt. Das gilt auch bis heute. Also wir haben jetzt wirklich, also vier von den Masten umgeben unsere Bühne und der ganze restliche Raum von dem Zelt ist nur für Bestuhlung und Catering da. Und 2016 gab es dann wieder eine Aufführung. 2019 hatten wir dann zum ersten Mal auch Profisänger mit am Werk. Dann kam Corona und jetzt 2025 die Wiederaufnahme und was das Ganze einfach wirklich eigentlich den Rahmen eines ehrenamtlichen Orchesters sprengt, ist wirklich die ganze Organisation, das Finanzielle eigentlich drumherum, das Catering, das Ganze zu managen, dass es alles reibungslos funktioniert, auch die ganzen Geschäftspartner, die man da abholen muss. Das ist ja, du musst dir vorstellen, wo das stattfindet, ist eigentlich ein brachliegender, wüstenartiger Bolzplatz. Und da wird das ganze Ding hochgezogen. Für zwei Abende.
Okay, da wird aber ordentlich was hängen bleiben.
Bei uns?
Ja.
Nee, nee. Also dieses Konzertformat ist an sich konzipiert als eine, also Non-Profit-Veranstaltung. Also es ist, darf ja auch eigentlich nichts hängen bleiben, allein schon aus steuerrechtlichen Gründen. Nee, wenn was hängen bleibt, dann an sich nur bedingt durch unsere Sponsoren. Also da haben
Okay.
wir wirklich seit ein paar Jahren echt großes Glück, auch große Sponsoren immer wieder an Land zu ziehen, die uns da durch das Ganze durchhelfen, weil, wenn man ganz ehrlich ist, würden wir das Konzert ohne Sponsoren mit so einem großen Risiko tragen, da würde auch der Trägerverein, der Sportverein hier sagen, nee, das ist uns zu riskant, das Ganze. Also wir sprechen hier, damit du mal eine Größenordnung hast, wir sprechen hier von Kosten alleine für das Zelt, für die Technik und für das Licht, Bühne von knapp 100.000 Euro.
Okay.
Und das ist nicht darstellbar, wenn man auch große Gewinnerwartungen hat. Also das ist wirklich für uns ein Riesenspektakel. Und wenn wir am Ende eine schwarze Null haben oder ein bisschen drüber liegen, also es ist super gelaufen. Aber wir kalkulieren da auch immer ein, es könnte auch durchaus Defizit generieren. Ja.
Okay. Verschiedene Fragen. Wie kommt man, also werden sich wahrscheinlich viele fragen, weil das jetzt mal unabhängig davon ist, ob ich jetzt ein Palastzelt stelle oder eine andere Veranstaltung mache. Wie komme ich an gute Sponsoren ran?
Ja, das war auch ein langer Lernprozess, den wir da durchgemacht haben. Also in den ersten Jahren sind wir wirklich relativ planlos an die Firmen herangetragen, haben davon erzählt und ähnliche Reaktion. Was, Blasorchester macht da ein größeres Konzert? Ja, schreiben Sie mir mal eine Mail. Und da kam meistens nichts. Und viele, was wir ganz schnell gemerkt haben, viele Firmen fragten, ja, was sind denn so die Pakete, die ich buchen kann? Da waren wir erst ein bisschen überrumpelt. Also gerade so die ersten Male, da dachten wir, oh Gott, was soll ich denn jetzt anbieten? Was für Pakete meinen die denn da? Und dann unser PR-Arbeitskreis, der sich um die ganze Thematik kümmert, wie Sponsoring, aber auch Printmedien und so weiter, die kamen dann mal auf die Idee, komm, wir machen einen Flyer, wo wir ganz genau definieren, für wie viel Euro kriegt ein Sponsor welche Gegenleistung. Logo auf den Eintrittskarten, Logo im Booklet, Einblendung des Logos während des Konzerts, dann eine ganze Seite Werbung und so weiter und so fort. Und das wurde immer größer mit Paketzunahmen und so konnte jede Firma aussuchen, ankreuzen, was sie denn haben wollte. Das war ein Durchbruch. Das war ein riesengroßer Durchbruch, weil dann konnten nämlich die ganzen Firmen, die wir angeschrieben haben, wussten schon mal ganz genau, okay, was habe ich zu erwarten? Was ist die Gegenleistung, die ich da auch erhalte? Das war ein großer Durchbruch. Und dann,
Frage dazu,
ja.
Frage dazu. Wenn, also es, ich merke, ich kriege das ja jetzt immer mehr mit, dass ja im Moment bei Vereinen ganz viel auch neue Vorstände sich bilden. Auch meistens junge Leute, die jetzt nachrücken, die noch wenig Ahnung haben. Und vielleicht auch manchmal naiv, was ja manchmal gar nicht so schlecht ist, daran gehen. Woher weiß ich denn jetzt, wenn ich so ein Paket schnüre, wie viel das wert ist? Habt ihr das euch einfach festgelegt oder habt ihr da irgendjemanden gehabt, der euch beraten hat, der gesagt hat, okay, hier Logo auf einer Eintrittskarte bei 2000 Menschen ist ja jetzt auch nicht so wenig. Könnt ihr so viel verlangen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also beraten wurden wir nicht, zumindest nicht von irgendeinem externen Dienstleister. Der Vorteil war, viele aus unserem Orchester machen auch irgendwas in diese Richtung. Also wir haben eine Musikerin bei uns, eine Hornistin, die ist aus dem Bereich PR, also arbeitet mittlerweile bei Sony. Die kennst du, was ich war damals von meiner Arbeit aus. Und wir spielen beim Chemieunternehmen bei der BASF und wir waren Großsponsor für verschiedene Formula Student Teams. Also, das sind diese Spendenteams, die die Rennwagen bauen und konnte damit erleben, an welche Leistung knüpfen wir unser Sponsorbudget Budget und da konnte ich da auch ein bisschen was mitnehmen. Das ist natürlich ganz schwer zu übertragen auf eine Musikveranstaltung, ganz klar. Wir haben das ein bisschen gegengerechnet, was für ein Gegenwert von einem Ticket wäre das denn zum Beispiel. Also wir haben also mal geguckt, so viel kostet unser Ticket, wenn so und so viel Euro uns diese Firma gibt, das entspricht so und so viel Tickets, kann man das, ja, kann man das rechtfertigen auch der Firma gegenüber. Es durfte nicht zu hoch sein natürlich. Und natürlich hatten wir auch so ein Ziel. Wir hatten ein Zielbudget vor Augen, was wir erreichen müssen und haben geschaut, wie viele Firmen schreiben wir wirklich an und nach wie viel Zusagen können wir sagen, haben wir das Budget erreicht. Also es war schon ein recht langwieriger Prozess, bis wir sowas dann aufgebaut hatten, aber hatten schon gemerkt beim ersten Mal, oh, es hat funktioniert und haben jetzt zum ersten Mal auch wieder die Preise etwas angehoben. Klar, aber ja, das ist eine sehr gute Frage, weil sich auch ganz ehrlich, ob man jetzt erfahren ist oder nicht, unser ganzer Vorstand, der wirklich sich rekrutiert von alten, erfahrenen Musikern und ganz neuen, so ein Konzept ist vorher noch nie einer gefahren bei uns. Also das war für uns alle Neuland.
Okay. Wie viele Sponsoren habt ihr jetzt?
Jetzt, aber wir sind bestimmt bei paar 20 Sponsoren mindestens, ja.
Okay.
Davon sind ein paar sehr große Sponsoren, inklusive Sparkassenstiftung und so weiter. Und was man auch, das ist vielleicht auch noch so ein Tipp auch an junge Vorstände, was immer gut ist, wenn man zur Lokalpolitik einen guten Draht hat. Also da muss ich auch sagen, unser Bürgermeister hier in Weiderstadt hat uns auch Türen geöffnet zu gewissen Firmen, wo er einfach die Kontakte hat, an die ich nie rankäme. Und hat das dann hat das damit hineingenommen in die Aufsichtsräte und so weiter und damit die Türen geöffnet. Und das ist auf jeden Fall auch für so ein Unterfangen Gold wert.
Wie hat sich jetzt seit 2008 die Stellung im Ort verändert? Also du hast ja vorhin gesagt, für viele seid ihr der Musikzug.
Genau.
Jetzt macht ihr seit 2008 relativ regelmäßig so eine Riesenveranstaltung Rock. Band, professionellen Sängern, Riesenzelt. Das hat ja mit dem Musikzug erstmal nichts mehr zu tun. Wie nehmt ihr jetzt das so wahr im Ort?
Also man nimmt es vor allem dadurch wahr, dass die Mitbürger ganz gezielt danach fragen, wenn es zu lange her ist, das letzte Mal. Also nach 2 Jahren werden sie spätestens unruhig und fragen nach, hier, was ist denn mit eurem Großformat? Da wollen wir wieder hin. Und es sind auch Leute, die uns ansprechen, die du auf sonst kein Konzert von uns antriffst. Es sind wirklich die Jüngeren. Und es geht ja auch mittlerweile über die Grenzen Weiderstadts hinaus, ist da auch einfach bekannt. Und man trifft dort Menschen, Personen, die man sonst noch nie irgendwie in der Nähe von unserer Musikabteilung gesehen hätte. Von daher hat sich da die Stellung stark geändert. Was es nicht geändert hat, also es kommen deswegen nicht mehr Leute in unsere normalen Jahres- oder Weihnachtskonzerte. Das ist das gleiche Klientel, das gleiche Publikum. Klar, die Leute erwarten da auch nicht etwas wie in diesem Format. Aber man merkt es dann auch, wenn man dann an so einem Konzert ankündigt, es wird nächstes Jahr wieder ein Symphonic Rock and Jazz geben, dann tobt auch schon zum Teil die Menge, die wissen, was da auf uns zukommt. Also das ist schon, es ist schon ein gewisses Highlight geworden hier in Weiderstadt.
Merkt man es in der Jugendzahl bei euch?
Da muss ich sagen, da haben wir generell sehr, sehr großes Glück. Wir haben überhaupt keine Nachwuchsprobleme.
Ah,
Wir
das ist
sind,
der seltene Fall eines Musikvereins, der
ja.
sich so selbstbewusst hinsetzt und sagt, wir haben keine Probleme.
Also
Okay.
das liegt, also unser musikalischer Leiter, der Thomas, und seine Frau auch Tanja, die machen da hervorragende Arbeit. Fängt an mit musikalischer Früherziehung. Ihre Tochter ist mittlerweile auch schon eingespannt. Die machen wirklich eine hervorragende Arbeit. Das geht dann weiter, dass es eine Kooperation gibt hier mit der Albrecht-Dürer-Schule, mit Bläserklassen, die dann uns zuspielen. Das am Ende rekrutiert sich unser Jugendorchester aus diesen Bläserklassen. Das geht so weiter. Also das Nachwuchsproblem fängt dann an, wenn das Abitur rum ist, aber nicht vorher. Vorher haben wir wirklich sehr, sehr viele nachwachsende Musiker. Gott sei Dank, ja.
Okay. Wie lange bereitet ihr euch jetzt auf das Konzert dann, also musikalisch vor?
Seit Anfang des Jahres ging es jetzt los, ja. Und dann 9 Monate jetzt am Stück, ja. Inklusive Probenwochenenden, die jetzt anstehen und so weiter, ja. Ich meine, irgendwann kommt dann auch noch der Chor mit dazu. Also hier ist auch noch in Weiderstadt gibt es einen Projektchor, der sich dann extra rekrutiert für dieses Konzert mit auch wieder 70 Sängerinnen und Sängern. Da gibt es dann auch irgendwann die Fusion, wo das dann auch klappen muss. Aber wir als Orchester bereiten uns jetzt auf jeden Fall mal bis zur Sommerpause, gibt es dieses Jahr nicht. Aber bis zum Sommer fokussiert auf unsere Stücke dann vor und dann geht es nach dem Sommer nochmal richtig los mit alle Puzzleteile zusammenbringen. Ja.
Wann ist das Konzert?
Am 26. und am 27. September, Freitag und Samstag.
Und ab wann kann man Karten kaufen? Für die, die das jetzt hören, die haben natürlich jetzt bestimmt Lust und sagen, das will ich mir angucken.
Eigentlich schon seit gestern, wenn es nach mir ginge. Wir haben noch ein paar kleine Schwierigkeiten gehabt, auch alle Logos beizuschaffen, weil das ist ja eins dieser Paketinhalte, dass auch wirklich Logos drauf sind. Der Kartenvorverkauf soll aber eigentlich in wenigen Tagen bis maximal 1, 2 Wochen endlich starten, ja.
Okay, also wenn die Folge rauskommt, läuft es wahrscheinlich schon.
Ja, davon gehe ich aus.
Wie schnell muss man da sein?
Also wir haben die Erfahrung, also es ist nicht einfach, 2 Abende mit knapp 1.000 Leuten zu füllen. Wir haben die Erfahrung gemacht, es gibt auch noch an der Abendkasse auf jeden Fall Karten. Davon gehe ich
Okay.
schon aus.
Okay.
Genau.
Wie macht ihr das mit der Stückauswahl? Das ist ja nicht einfach, da Dinge zu finden. Sind das fertige Arrangements oder lasst ihr die selber schreiben oder schreibt ihr die selber?
Unser Leiter, also Thomas Schäfer, der schreibt die sämtlichst selbst alles.
Okay.
Also er schreibt auch nicht nur für uns, mittlerweile schreibt er auch für das Landespolizeiorchester Berlin-Brandenburg, für die Berliner Sinfoniker, für das Filmorchester Babelsberg, schreibt er auch mittlerweile schon Arrangements, aber für uns hat er das komplette Symphonic Orchestra schon seit Jahren alles selbst arrangiert.
Okay. Ist ja auch so ein Punkt, weil es gibt ja
Ja.
viele, die sagen, sowas würde ich gern machen,
Ja.
aber wie? Das ist natürlich dann die andere Sache.
Ja, also definitiv. Also vorher gab es auch noch einen bei uns, einen Posaunisten, der hat auch viel geschrieben. Gerade so diese Klassiker, so Frank Sinatra, Dean Martin, Rat Pack, also sowas hat er vieles geschrieben. Und andere Klassiker aus den 60ern. Aber mittlerweile macht das alles federführend Thomas, ja.
Okay. Was war die größte Herausforderung am Anfang für euch bei der Nummer?
Also ich glaube wirklich das Finanzielle.
Ja.
Das, also die Idee, die Grundidee, wir hatten auch immer Techniker an der Hand. Also der Zeltverleiher, der war immer schon da, hat gemeint, er stellt uns das Ding hin. Ein Techniker hat es auch nie gemangelt. Das hat sich ja auch entwickelt von der Show generell. Das war nie das Thema. Also die Ideen, an denen hat es nie gemangelt. Und auch die Ausführung war nie ein Problem. Das Problem war eigentlich das Damoklesschwert, kriegen wir das Ganze finanziell gestemmt? Das war die größte Herausforderung. Es gab auch schon Formate, wo es dann mal in die 8.000 Miese ging, muss man auch mal sagen. Und dann
Okay.
haben wir aber das, wie gesagt, dieses Sponsorkonzept geändert und schwupps, haben wir dann auch den Spieß wieder umgedreht. Und seither läuft das Ganze selbsttragend.
Okay. Also wenn ihr schon so ausgefuchst seid mit Sponsoring, dann seid ihr bestimmt auch ausgefuchst, was Marketing betrifft.
Kommt darauf an, was du alles in der Marketing verstehst, aber wir haben da ein paar affine Mitmusiker, ja.
Okay.
Also Social Media, klar, also da passiert jetzt auch, muss auch was in den nächsten Wochen jetzt wieder passieren, um da Werbung zu machen. Wobei ich da sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob die Reichweite von unserem Instagram-Account wirklich am Ende dann das Zünglein an der Waage ist, weil ich glaube, wir haben noch nicht mal 300 Follower bei uns. Also ich glaube, das ist nicht am Ende das Thema. Es ist viel Mundpropaganda, ganz klar. Und wir haben dieses Jahr den glücklichen Umstand, dass wir zwei professionelle Moderatoren haben, also ein Moderator von der ARD Und ein
Wer ist
Moderator,
das?
das ist Markus Philipp. Seines Zeichen auch Frontsänger der Band Pfund, wenn man die vielleicht kennt.
Das sagt mir jetzt eher was als sein Name tatsächlich,
Genau,
aber.
also Markus Philipp moderiert Sportveranstaltungen, sowohl bei der ARD als auch beim HR. Der moderiert freitags, hätte auch gern samstags moderiert, da kann er aber nicht, also mit Pfund unterwegs, deswegen moderiert samstags Jan Reppan. Ist ein HR-Moderator, der eher, das ist auch Musiker, kommt eher aus der Richtung des Punks,
Okay.
aber der ist auch total angefixt von dieser Idee und freut sich da auch tierisch, weil sonst habe ich immer die Moderation durchgeführt. Es ging auch immer ganz gut, ist aber ein enormer Stress. Also wenn man das ganze Ding managen muss, selbst spielen soll und dann auch noch vorne auf der Bühne das Ganze moderiert, irgendwo kommt man dann an sein Limit ran, genau. Und deswegen wegen Marketing, also über die beiden versucht man natürlich das auch noch so ein bisschen das Radio aufzubohren, weil das ist nicht ganz so einfach.
Wie viele Helfer sind da jetzt im Hintergrund an dem Abend tätig?
Also, wenn man es mal hochrechnet, würde ich sagen 40.
Oh, es geht aber. Ich habe
Das
jetzt mit
geht's,
mehr
ja.
gerechnet.
Nee, also ehrenamtliche Helfer, ne?
Ja,
Also,
ja, ja.
genau. Also, ich meine, die ganze Technik, das sind, also wir haben Toningenieure vom ZDF da sitzen. Und klar, die Bühnentechnik, das muss alles von echten Profis gestemmt werden. Aber das Catering hinter der Bühne, die Bedienungen und so weiter an der Kasse, das ist alles mit maximal 40 ehrenamtlichen Helfern abgedeckt.
Okay. Wie ist das soundtechnisch in der Probenarbeit? Probt ihr vorher schon mal irgendwann mit Anlage oder so, oder kommt das erst ganz am Schluss?
In der Woche vorher, also in der Woche vor den Konzerten, meistens so ab Sonntag oder spätestens Montag vor dem Freitagskonzert, gehen wir in das Zelt. Und dann geht das los mit Anlage. Dann werden auch die Lichteffekte entsprechend programmiert, aber das ist der späteste Zeitpunkt, wo dann die Anlage scharf geschaltet wird.
Okay. Auf welche musikalischen Highlights kann man sich dieses Jahr freuen? So für dich persönlich?
Für mich persönlich.
Ja.
Was also sehr schön ist, also wir haben ja die beiden Profi-Musical-Sänger aus der Berliner Szene dabei, also einmal den Michael Heller. Der hat früher den Alfred gesungen aus Tanz der Vampire aus dem Berliner Cast. Und wir haben die Jacqueline Reinhold ist auch mit dabei. Das ist eine freischaffende Sängerin, hat unter anderem ein Engagement im Friedrichstadtpalast in Berlin. Und die beiden singen zum Beispiel ein Medley von Mary Poppins. Das wird, denke ich mal, sehr, sehr schön. Was auch richtig geil wird, das haben wir schon ein paar Mal aufgeführt mit semi-professionellen Sängern, aber dieses Mal halt mit Jacqueline am Gesang. Wir singen das Defying Gravity von Wicked, aber in der Brian May Version, falls du die kennst.
Die kenne ich nicht.
Muss
Brian May
man.
ist doch aber Gitarrist.
Ja, genau. Es gibt eine Version auch einer ganz bekannten Wicked-Darstellerin aus dem britischen Milieu. Und musst mal googeln. Gib einfach mal ein, Defying Gravity, Brian May. Und dann kriegst du eine so abartige Rockversion von diesem Defying Gravity. Das ist mit Orchester auch. Das ist abartig. Und dieses Ding, das ist, denke ich mal, auch so eins der großen Highlights. Klar, Tanz der Vampire wird was aufgeführt. Es wird von Rogi, Cicero, Murphys Gesetz wird es geben. I Need a Hero, Bad Girls, Don't Stop Me Now von den Queens. Wir sind aber auch noch ein bisschen an der Programmauswahl. Es gibt symphonisch spielen wir Star Wars von Johann de Mai.
Okay.
Wir spielen auch eine ziemlich abgefahrene Version von Batman von dem japanischen Arrangeur, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Das sind so die symphonischen Highlights, könnte man sagen, genau. Und es füllt sich gerade. Ja.
Klingt sehr spannend. Da muss ich mal gucken. 26. 27. Da bin ich noch in Elternzeit.
Ab was? Ist da was?
Ja.
Wusste ich noch gar nicht.
Tja,
Aha.
Du warst ja im Januar auch nicht dabei bei der Brassband, oder?
Doch, Januar. Nee. Januar war ich da.
Ah, da hättest du es mitkriegen können.
Ah.
Da hat sich das so ein bisschen rumgesprochen.
Aha, ja cool, ja Glückwunsch.
Danke, danke.
Ja, wunderbar.
Genau, also wenn ich da bin, dann komme ich samstags gern mal vorbei, weil mich das sehr interessieren würde. Haben wir irgendeinen wichtigen Punkt vergessen, über den du gerne noch reden würdest?
An sich.
Oder wo du sagst, okay, das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen, falls das jemand in ähnlicher Form durchführen möchte.
Man muss es mit dem Orchester absprechen, ob man das stemmen möchte, weil das bedeutet auch für alle Musiker sehr viel Aufwand. Mhm. Also, wie schon gesagt, in der Woche vor dem Konzert sind wir jeden Abend in diesem Ding von 19 bis 24 Uhr teilweise. Und das haben wir auch, also wir haben das Orchester abstimmen lassen. Wir haben wirklich, ich glaube, spätestens nach dem 2016, da haben wir wirklich dann das Orchester abstimmen lassen, seid ihr bereit, das nochmal so zu stemmen, weil viele nehmen sich auch Urlaub in der Woche davor, weil es einfach echt an die Kräfte, es zerrt an den Kräften. Und was ich auch empfehlen kann, das haben wir auch 2019, glaube ich, spätestens eingeführt, bildet Arbeitskreise zu allen großen Paketen und verpflichtet jeden Musiker, Teil eines solchen Arbeitskreises zu sein, weil nur so kann man die Arbeit gut aufteilen. Und das hat wunderbar funktioniert. Also das sind so.
Was
das,
wenn einer nichts machen will? Gibt ja immer wieder. Also ihr seid 60 Leute, da wird aber bestimmt einer dabei sein, der sagt, mach ich nicht.
Ja, gibt es tatsächlich bei dem Format nicht, weil die Konsequenz ist ganz einfach wirklich, wenn du dich gar nicht einbringen willst, spielst du nicht mit. Und bei dem Format wollen alle mitspielen. Das ist wirklich, ist mir nicht untergekommen, dass einer sagt, dass man bei diesem Format nicht irgendwas übernehmen will. Und bei 60 Leuten, ganz ehrlich, wenn man sich da in einem Arbeitskreis, es gibt, glaube ich, 5 Arbeitskreise insgesamt, wenn man sich da aufteilt, dann überarbeitet sich niemand. Höchstens vielleicht der Arbeitskreisleiter, der hat ordentlich schon viel zu tun, aber von daher, da kann man auch theoretisch auch unter dem Radar irgendwo verschwinden, das ist bestimmt möglich. Also, aber es ist mir noch nie passiert, dass wirklich einer gesagt hat, nee, ich spiele zwar mit, aber ich werde mich da nicht irgendwo einbringen. Nee, das ist da zum Glück noch nicht passiert.
Okay. Wann fangt ihr mit der Orga dann an? Wie viel früher?
Das erste Kickoff hatten wir Anfang 2024 für das jetzige Konzert.
Also quasi über 1,5 Jahre vorher.
Ja. Genau, man muss sich ja dann, man muss auf die Suche gehen nach einem Techniker, also Licht- und Tontechniker. Man muss auch, klar, den Zeltanbieter, der muss auch zu dem Zeitpunkt überhaupt das Zelt zur Verfügung haben, weil das steht, im Endeffekt steht dieses Zelt 3 Wochen für 2 Konzertabende. Mhm. Und dann ganz, ganz viel Zeit braucht die Sponsorenakquise. Mhm. Da muss man damit rechnen. Das Budget eines Unternehmens wird immer am Ende des Jahres bereits festgelegt fürs folgende Jahr. Und da muss man schnell sein. Sonst kriegt man ganz oft als Antwort, ja, wir würden ja gerne, aber können nicht. Mhm. Genau.
Okay, dann drücke ich die Daumen, dass das alles so funktioniert dieses Jahr, dass das in 2 Jahren wieder stattfindet. Vielleicht sogar noch größer oder einen dritten Abend.
Oder einen dritten Abend, das wäre natürlich, ja. Das wäre schon mal eine geile Steigerung, aber wie gesagt.
Ja, jetzt warten wir ab, was da dieses Jahr kommt.
Das wäre geil, ja.
Timo, danke, dass du uns gezeigt hast, was Musikverein auch alles machen kann und welche Veranstaltungen da möglich sind.
Gerne, gerne.
Das war schon wieder die Folge. Und wenn ihr jetzt auch Gast sein wollt und sagt, ich möchte über ein Thema, eine Veranstaltung, eine neue CD, ein Problem oder mal einen generellen Gedanken zur Blasmusikszene mit mir sprechen, dann bewerbt euch und schreibt mir über Instagram oder unter blasmusikpodcast@gmx.de und dann freue ich mich, wenn ihr hier zu Gast seid. Ich möchte euch nochmal den Newsletter ans Herz legen. Den Link findet ihr in den Shownotes und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.